Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Heute mit Silke Hane. Guten Tag. Der Euro steht so niedrig wie seit 20 Jahren nicht mehr zum US-Dollar. Ist das gut für die exportorientierte deutsche Wirtschaft? Das fragen wir gleich einen Experten. Außerdem bis 14 Uhr hier bei uns im Deutschlandfunk. Hohe Energiepreise und fehlende Fachkräfte belasten sowohl das Handwerk als auch die Chemiebranche. Und Menschen mit Long-Covid melden sich viel öfter krank als andere Arbeitnehmende. Mit einem Wert von nur etwas über einem US-Dollar ist der Euro auf den tiefsten Stand seit rund 20 Jahren gerutscht. Im Allgemeinen gilt eine schwache Währung als Stütze für Exportwirtschaften wie die deutsche. Einfuhren hingegen werden teurer. Daher die Frage an Dorothee Holz an der Börse in Frankfurt. Was hat denn in der aktuellen Situation mehr Gewicht und wo steht der Euro jetzt gerade heute?
Ja, Frau Heinemann kann dem Eurokurs heute beim Fallen richtig zusehen. Der Euro steht noch bei einem Dollar 0,193. Vielleicht haben wir am Ende dieser Sendung schon eine Parität. Aber auf jeden Fall hat der Euro seit Anfang des Jahres damit gut 10% gegenüber dem Dollar eingebüßt. Und bei mir ist Ulrich Leuchtmann. Er ist Devisenexperte bei der Commerzbank. Herr Leuchtmann, schauen wir uns zunächst die Gründe an. Warum gibt es diesen massiven Absturz?
Naja, die Euro-Schwäche der letzten Tage ist eindeutig darauf zurückzuführen, dass dieses Risiko einer Gaskrise zugenommen hat. Ja, wenn in Europa das Gas ausgeht, dann wäre das schlecht für die europäische Konjunktur. Das allein ist negativ für den Euro. Und es wäre aber auch gleichzeitig inflationär. Wir hätten wieder noch deutlichere Preissteigerungen. Auch das belastet den Euro. Die Aussicht auf die Gaskrise, das ist der Grund für die aktuelle Euro-Schwäche.
Der schwache Euro hat ja tatsächlich zwei Seiten für Unternehmen, die vor allem in den Dollarraum exportieren. Ist es ein wahrer Segen? Laut Berichten ergeben sich dadurch zusätzliche Vorsteuergewinne für DAX-Konzerne in zweistelliger Milliardenhöhe. Das ist quasi ein Konjunkturprogramm.
Ja, das federt dann sozusagen das Risiko einer sehr scharfen Rezession ein wenig ab, aber ich glaube nicht sehr, weil auch in anderen Wirtschaftsräumen aus ganz anderen Gründen müssen wir mit rücklaufenden Wachstumsraten rechnen. In den USA aufgrund der stark steigenden Zinsen dort wird die Konjunktur demnächst auch nicht mehr so gut laufen. Also die Lage mag gut sein, aber ob sie so bleibt, das wird zunehmend zweifelhafter.
Europäische Konzerne haben ja jetzt schon immense Wettbewerbsnachteile, eben durch die immens gestiegenen Energiepreise. Das sagt heute auch der Verband der chemischen Industrie. Da wäre tatsächlich ein stärkerer Euro ein Klotz am Bein.
Naja, ein stärkerer Euro wäre ein Klotz am Bein für alle diejenigen, die exportieren. Für alle diejenigen, die importieren, ist es halt ein Nachteil. Also netto ist es eher eine Belastung, weil ein schwacher Euro heißt halt, wir müssen mehr für unsere Importe zahlen und geben unsere Exporte billiger her. Das kann auf lange Frist nicht gut sein.
Kann man da quasi eine Bilanz ziehen? Was bedeutet das, wenn die Importe sich verteuern? Wiegt das tatsächlich das andere auf? Ist das insgesamt eine negative Bilanz?
Also momentan ist es eigentlich für Deutschland eine positive Bilanz, weil wir halt mehr exportieren. Aber insbesondere, wenn sich die Weltkonjunktur abschwächt, wird dieser Vorteil immer geringer. Und er ist halt nur sehr kurzfristig. Langfristig ist dieser Nachteil, dass wir im Grunde einen Vermögensverlust dadurch haben, dass für unsere Exporte wir nicht mehr so viele Importe kaufen können. Der wiegt schwerer.
Herr Leuchtmann, steht das auch für einen Vertrauensverlust in die Eurozone? Eine schwache Währung, das ist ja eigentlich was Negatives.
Ja, also der Euro war ja auch schon vorher nicht sehr stark. Ne? Bei 1,04, was wir vor ein paar Tagen gesehen haben, war der Euro ja auch schon schwach. Und das ist sicherlich natürlich auch ein Problem damit, dass wir im Euroraum besondere Probleme haben. Dass die EZB sehr lange gewartet hat mit ihren Zinserhöhungen. Jetzt kommt ja hoffentlich demnächst dann die erste. Dass wir dieses Fragmentierungsrisiko haben, also steigende Risikoaufschläge für Staatsanleihen in der Peripherie. All das sind natürlich Dinge, die den Euro schon vorher belastet haben. Allerdings, das, was wir jetzt sehen, da hätte auch eine andere Geldpolitik das nicht verhindern können, die Euro-Schwäche.
Sie haben die EZB angesprochen. Kann die EZB noch ein Zünglein an der Waage sein? Sprich, kann sie den Eurokurs stützen und macht sie das oder will sie das?
Ja, natürlich. Wenn die EZB auf ihre Zinserhöhungen, die angekündigt sind und die im Markt erwartet werden, verzichten würde, wäre das noch mal negativ für den Euro. Andererseits ist es natürlich schwieriger jetzt für die EZB, ihre Zinsen zu erhöhen, wenn die Aussicht besteht, dass die Konjunktur deutlich leidet. Also dann sind Zinserhöhungen sicherlich für die Konjunktur noch mal schädlich. Die EZB ist in einer schwierigeren Lage. Letztendlich, glaube ich, hat sie aber keine andere Wahl, als die Zinsen zu erhöhen.
Dann noch mal ein kurzer Blick in die Zukunft. Wann sehen wir die Parität? Wahrscheinlich gleich. Aber gibt es auch Hoffnung auf Besserung für den Euro?
Also gleich hoffe ich noch nicht, dass es so schnell geht. Aber ich denke schon, dass solange dieses Risiko da bleibt, dass wir eine Gaskrise bekommen, der Euro schwach tendiert. Wird sich das auflösen, dann hat der Euro natürlich auch wieder deutliches Erholungspotenzial, weil dann sind solche niedrigen Kurse nicht gerechtfertigt.
Danke, das war Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank.
Soweit die Einschätzung zum schwachen Euro. Frau Holz, der deutsche Aktienindex hat gestern ebenfalls einen Tiefstand erreicht, so niedrig wie im bisherigen Jahr. Nicht stand er zum Handelsschluss. Wie sieht es heute aus?
Ja, heute schlägt das Pendel dann doch wieder zurück. Anleger nutzen die sehr niedrigen Kurse für einen Wiedereinstieg. Der DAX legt 1,4% zu, steht bei 12.577 Punkten. Eine nachhaltige Erholung zeichnet sich aber noch nicht ab. Die Konjunkturaussichten, die bleiben ja trüb. Das Risiko einer Rezession im Euroraum steigt. Allerdings gibt es etwas Erleichterung mit Blick auf die Gasversorgung und damit auch den Gaspreis. Die norwegische Regierung hat sich in den Streik der Beschäftigten auf Öl- und Gasplattformen eingeschaltet. Die Regierung will in dieser angespaltenen Lage eine Einigung erzwingen. Und das sorgt für eine Entspannung. Tatsächlich der europäische Gaspreis Future ist um 7% gefallen.
Stichwort Gas. Das EU-Parlament stuft Investitionen in diese Technologie jetzt auch als grün ein. Damit ist das durch. Was sagen die Experten am Finanzmarkt zur sogenannten Taxonomie?
Also viele Fondsmanager finden das nicht so gut. Zwar herrscht auf der einen Seite jetzt mehr Klarheit, das wird durchaus begrüßt, aber die Frage ist, was ist das Öko-Label dann überhaupt noch wert? Die Glaubwürdigkeit wird beschädigt, heißt es vom Center for Financial Studies. Die NGO Finanzwende spricht gar von einem Desaster für nachhaltige Finanzmärkte. Der Fondsverband will diese Entscheidung nicht bewerten, aber hätte es ebenfalls besser gefunden, wenn sich das Parlament gegen eine Aufnahme von Gas- und Atomkraft entschieden hätte. Also eine ziemlich klare Meinung hier am Finanzplatz.
Das Bundeskartellamt will nach Google und auch dem Facebook-Konzern Meta bei Amazon eine schärfere Wettbewerbskontrolle durchsetzen. Wirkt sich das aus?
Ja, auch die britische Kartellbehörde nimmt Amazon ins Visier. Also es könnte noch ungemütlich für den Konzern werden. Aber am Aktienmarkt spielt gerade etwas anderes eine Rolle. Denn Amazon will auf dem Markt mit Essenslieferungen ganz dick mitmischen, kooperiert mit dem Branchenriesen Just Eat Takeaway. Und das bringt auch Schwung in die deutschen Online-Aktien.
Genau, Staatsanleihen Gold.
Genau, das wollte ich gerade noch anfügen. Da gibt es kräftige Kursgewinne bei den Anleihen. Die Umlaufrendite fällt um 9 Basispunkte auf 1,05% und Gold ebenfalls weiter unter Druck. Die Feinunze kostet 1.762 Dollar.
Soweit der Börsenbericht von Dorothee Holz. Danke dafür nach Frankfurt. Erdgas ist also grün, so die Einstufung der EU nach der Taxonomie-Entscheidung des EU-Parlaments. Unabhängig davon ist Erdgas gerade aber vor allem eines, ein knappes Gut, das noch knapper zu werden droht. Das beschäftigt nicht nur energieintensive Industriebetriebe und Privathaushalte, auch Handwerker empfinden die Situation als bedrohlich für ihr Geschäft, wie Michael Watzke auf der Handwerksmesse in München erfahren hat.
Mein Name ist Martin Hofmann, ich bin 54 Jahre alt, Bäckermeister in München-Schwabing und habe eine kleine Biobäckerei.
Wenn Bäckermeister Hofmann vor seinem Gasofen steht, dann beschleicht ihn neuerdings häufiger ein mulmiges Gefühl.
Ich habe bloß einen Ofen und der muss halten. Wenn es kein Gas mehr gibt, dann gibt es keins mehr. Dann ist halt der Ofen aus. Gas war natürlich für die Wärme, also gerade in der Bäckerei, das Mittel der Wahl. Gäbe jetzt auch da keine Alternative. Also welchen Brennstoff sollte man nehmen? Öl. Ist ja noch döfer.
Auf der Handwerksmesse in München plädierte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck heute erneut dafür, Energie zu sparen. Bei Bäcker Hofmann rennt er damit offene Türen ein.
Ich kann das schon und wir machen das auch. Ich weiß natürlich als Meister, da langt die Resthitze. Ich schalte jetzt den Brenner aus. Ich kann den Ofen zur Hälfte ausschalten. Dann muss ich halt ein bisschen mit den Blechen jonglieren, aber dann heize ich nur die Hälfte. Jetzt brauchen wir nicht so viel Warmwasser im Sommer. Da machen wir also relativ wenig, außer halt für die Hygienegeschichten. Aber im Winter brauchen wir wieder warmes Wasser für den Sauerteig, ist klar.
Aber Gas, Rohstoffpreise und Inflation sind nicht die einzigen Sorgen, die Hofmann und viele andere Handwerkerinnen und Handwerker derzeit umtreiben. Da sind auch Personalprobleme und Nachwuchssorgen. Auf der Handwerksmesse kämpfen die Innungsverbände mit poppigen Ausstellungsständen gegen den Mangel an jungen Talenten. 80er-Jahre-Beats, wo man aus Riesenboxen auf der Ladefläche eines Pickup-Trucks. Nachwuchswerberin Janine Herrmann spricht jugendliche Messebesucher an.
Also wir sind auf den Messen, um uns zu zeigen, dass es nicht nur Industrie gibt, sondern dass das Handwerk einfach wichtig ist, weil es ja doch ziemlich altmodisch rübergekommen ist. Und wir sind einfach da, zu zeigen, hey, das Handwerk braucht man. Ohne Handwerk geht es halt auch nicht.
Personalsorgen hat auch Bäckermeister Hofmann aus München-Schwabing.
Auch wir brauchen immer wieder Aushilfen oder welche, die es in Teilzeit machen. Ich bräuchte dringend jetzt jemanden, der mir Samstag die Waren ausfährt. Das ist schon schwierig, jemanden zu finden. Also das trifft eigentlich alle.
Was Hofmann ärgert, die Asyl- und Abschiebepolitik der bayerischen Staatsregierung.
Generell würde ich alle diese jungen Leute, die kommen und die Lust haben, hier in Deutschland zu bleiben, Deutsch lernen und sie ausbilden. Wir brauchen die Leute ja. Ob als Lastwagenfahrer, als Busfahrer, Handwerker, als Installateure am Flughafen, in der Reisebranche. Also von diesem Ankerzentrum die Leute einzusperren und ihnen keine Bildung zu geben, glaube ich, ist das Dümmste, was man hat machen können.
Solche und ähnliche Vorwürfe musste sich heute Bayerns Ministerpräsident Markus Söder auf der Handwerksmesse anhören. Aber Schuld an den Nachwuchssorgen hat auch das Handwerk selbst, das attraktiver werden muss, vor allem finanziell. Nur wie, fragt sich Bäckermeister Hofmann. Ein Nachfolger für seinen Betrieb steht jedenfalls nicht in Aussicht.
Also die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn ich hier aufhöre, der Ofen auch für immer ausbleibt, die ist sehr, sehr hoch, klar. Also ich kenne eine ganze Reihe Kollegen, die ja hier ins Haus kommen, der Elektriker, der Fliesenleger, der Installateur. Die sind alle so mein Alter, die haben auch jetzt keine Angestellten mehr, die machen das alles nur noch alleine. Und wenn die aufhören, dann war's das auch. Und das hat aus meiner Sicht natürlich schon damit auch zu tun, dass man vielleicht vor 30, 40 Jahren als Bäckergeselle irgendwie noch eine vierköpfige Familie hast durchbringen können. Heute kannst du das vergessen, dann kriegst du nicht mal eine Wohnung.
Jedenfalls nicht in München, sagt Bäcker Hofmann. Allerdings ist die Suche nach einem geeigneten Nachfolger derzeit nicht sein Hauptproblem.
Jetzt werden wir erstmal über diese Gaspreise da und die Inflation überleben.
Und dann, nach dem nächsten Winter, will er weitersehen.
Michael Watzke aus München. Erdgas wird, wie gehört im Handwerk, nicht nur als Energieträger eingesetzt. In der chemischen Industrie dient Erdgas auch als Rohstoff, zum Beispiel zur Herstellung von Wasserstoff oder Ammoniak. Also in der chemischen Industrie. Die Branche rechnet wegen der angespannten Versorgungslage beim Erdgas in diesem Jahr mit einem Produktionsrückgang, wie die Halbjahresbilanz des Branchenverbands VCI zeigt. Einzelheiten von Brigitte Scholtes.
Die Aussichten für die Chemie- und Pharmaindustrie trüben sich deutlich ein. Für den Herbst kündige sich ein perfekter Sturm an, sagte Christian Kullmann, Präsident des Branchenverbands VCI, und verwies auf die langen Lieferzeiten, die hohen Frachtkosten in der Logistik, den Fachkräftemangel und Engpässe bei Vorleistungen und Materialien.
Zwar deutet sich bei den Lieferengpässen insgesamt eine leichte Entspannung an, dafür dürfte aber die Nachfrage nach Chemikalien durch Produktionsdrosselungen unserer Kunden in Deutschland, in Europa weiter nachlassen. Sobald das Auftragspolster aus dem vergangenen Jahr abgebaut ist, wird sich also hier der Druck erhöhen, die Produktion zu drosseln. Eine spürbare Entspannung bei den Energie- und Rohstoffkosten sehen wir derzeit überhaupt nicht.
Erdgas dürfte deutlich teurer bleiben als in anderen Weltregionen, meint Kullmann.
Gegenwärtig ist die Gasversorgung so, dass wir damit produzieren können. Also Gas ist da. Aber es geht ja nicht nur darum, dass Gas da ist, sondern es geht um die Frage, zu welchen Preisen. Und die Preise sind atemberaubend hoch mittlerweile.
Und so rechnet die Branche mit einem Produktionsrückgang von 1,5% für das gesamte Jahr, vorausgesetzt, die Unternehmen werden in ausreichendem Maß mit Energie und Rohstoffen versorgt. Rechnet man die noch gut laufende Pharmasparte heraus, läge das Minus sogar bei 4%. Chemieprodukte aber sind zu gut 4/5 Bestandteil der Wertschöpfungsketten in der Wirtschaft. Fehle der Branche das Gas, seien Dominoeffekte die Folge. Der mögliche Stopp der Gaslieferungen aus Russland besorgt die Branche deshalb sehr. Sie benötige 15% der gesamten Gasmenge, die in Deutschland eingesetzt werde. Davon etwa die Hälfte als Energie, sagte Wolfgang Große-Entrup, Hauptgeschäftsführer des VCI. Der andere Teil aber werde zur eigentlichen Produktion gebraucht.
Das ist eben genau der Bereich, der uns extrem Sorgen macht. Wir haben an Standorten die Möglichkeit, von Gas auf Kohle teilweise umzusteigen. Das ist der energetische Bereich. Im stofflichen Bereich haben wir keine Chance. Perspektivisch träumen wir von Wasserstoff, schneller Ausbau von nachwachsenden Energien, schnelle zur Verfügung stellen von Wasserstoff. Da sind wir noch nicht. Deswegen brauchen wir jetzt wirklich im stofflichen Bereich große Mengen einfach zur Produktion unserer Produkte, nicht nur zur Energieversorgung.
Im ersten Halbjahr war die Produktion mit 0,5% noch leicht gewachsen. Ohne Pharmasparte sank sie jedoch um 3%. Der Umsatz legte zwar um 22% zu, das aber vor allem wegen der steigenden Preise. unter den Preissteigerungen bei Vorprodukten leiden, das zeigt eine Mitgliederumfrage des Verbands, fast 90% der Unternehmen. Bei der Energie sind es 70% mit steigender Tendenz. Die Prognose des VCI-Präsidenten ist deshalb:
Über profitables Wachstum werden wir auf Sicht erst einmal nicht mehr sprechen.
Christian Kullmann im Bericht von Brigitte Scholtes über die Aussichten der Chemieindustrie. Auch in den USA greift die Inflation um sich, steht Präsident Biden unter Druck, sie in den Griff zu bekommen. Seine Finanzministerin plant nun offensichtlich, Strafzölle auf chinesische Importe zu lockern. Das soll die Wirtschaft beleben und Kosten für Verbraucherinnen und Verbraucher senken. Der Plan ist allerdings umstritten. Steffen Wurzel aus Washington.
Frühjahr 2018. Der damalige US-Präsident Donald Trump verkündet in Washington Sonderzölle auf chinesische Importe. Ein längst überfälliger Schritt sei das angesichts der unfairen Handelspraktiken der Volksrepublik. Die Zölle auf chinesische Waren im Wert von 50 Milliarden US-Dollar würden die USA stärker und reicher machen, sagte Trump damals. In den Folgemonaten weitete seine Regierung die China-Zölle sogar noch aus, auf Waren im Wert von insgesamt mehr als 350 Milliarden US-Dollar. Die chinesische Seite reagierte mit entsprechenden Gegenzöllen. Trumps Nachfolger Joe Biden behielt die Sonderzölle auf chinesische Produkte bei. Doch die Inflation in den USA könnte nun Bewegung in die Zollfrage bringen. Die Teuerungsrate lag zuletzt bei fast 9% im Jahresvergleich. Und 4 Monate vor den Parlamentswahlen in den USA setzt das die Regierung Biden unter Zugzwang.
We all recognize that China engages in a
Wir sind uns alle darüber im Klaren, dass China unfaire Handelspraktiken anwendet, gegen die wir etwas tun müssen, sagte Finanzministerin Janet Yellen Mitte Juni im Sender ABC. Aber die Zölle auf chinesische Importe, die die beiden Regierungen von Vorgänger Donald Trump geerbt habe, sie verteuerten das Leben der Verbraucher und sie dienten keinem strategischen Zweck, räumte Yellen ein. Es werde deswegen darüber nachgedacht, einige der China-Zölle umzugestalten, um sie sinnvoller zu machen und um unnötige Belastungen für die Verbraucher zu verringern. Sprich, die Finanzministerin will die Zölle auf China-Importe reduzieren, um die Inflation in den USA zu drücken und um den Welthandel zu beleben. Am Montag hat Janet Yellen mit Chinas Vizepremier Liu He in einer Videoschalte über das Thema gesprochen. Experten deuten das bereits als Zeichen, dass sich tatsächlich etwas bewegt. Unumstritten ist das Thema in der US-Regierung allerdings nicht. Bidens Handelsbeauftragte Catherine Tai sagte vor kurzem in einer Senatsanhörung:
The China tariffs are, in my view, a significant piece of leverage. And a trade negotiator never walks away from leverage.
Die Zölle seien ein wichtiges Druckmittel gegenüber China. Darauf solle man nicht einfach verzichten, wenn es um Verhandlungen in Handelsfragen gehe. Das Wall Street Journal spekuliert, dass der US-Präsident schon in den nächsten Tagen verkünden wird, die Sonderzölle zu reduzieren. Wirtschaftsexperten dämpfen bereits die Erwartungen. Analysten der Barclays Bank schätzen, dass ein Zurückfahren der China-Zölle die Inflationsrate in den USA um maximal ein paar Zehntel Prozentpunkte drücken würde.
Steffen Wurzel berichtete. Die akute Phase der Corona-Erkrankung ist vorbei. Doch Betroffene fühlen sich oft lange schlapp, kommen schwer zu Atem oder erleiden Rückfälle. Die Rede ist von Long-Covid. Vieles darüber noch nicht bekannt. Die Techniker Krankenkasse hat nun erste Erkenntnisse aus den Daten ihrer Versicherten gezogen. Welche das sind, weiß Volker Fintermer.
Es ist ein Thema, das immer wieder auftaucht in persönlichen Beschreibungen oder einzelnen Erfahrungsberichten, wie etwa auch vom Berliner Lungenfacharzt Christian Gogol, der selbst eine inzwischen langwierige Corona-Erkrankung erlebt hat und nach wie vor an den Folgen leidet und weiterhin nicht von einer vollständigen Belastungsfähigkeit sprechen kann.
Das ist auch das, was wir bei den Patienten sehen. Also die haben langanhaltende Atemnot, die haben Konzentrationsstörungen und das, was eben Fatigue genannt wird, postvirale Fatigue. Das muss nicht unbedingt dieses chronische Fatigue-Syndrom sein. Gibt es auch bestimmt, das wollen wir gar nicht in Abrede stellen, aber das ist das, was die Patienten treibt.
Die Diagnose Long-Covid und die damit häufig einhergehende Belastungsschwäche ist bekannt. Es fehlt jedoch bislang an Untersuchungen dazu, wie viele Menschen davon betroffen sind und was die Folgewirkungen etwa mit erneuten Krankschreibungen sein können. Das hat die Techniker Krankenkasse mit über 11 Millionen Versicherten jetzt anhand ihrer internen Daten zu erfassen versucht, wobei dafür nur die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen der knapp 4,3 Millionen erwerbstätigen Versicherten herangezogen wurden, um herauszufinden, wie groß die Folgewirkungen für das Gesundheitswesen insgesamt sind. Auf den ersten Blick wirkt das statistische Ergebnis bescheiden. Demnach haben sich im vergangenen Jahr nur 1% der zuvor an Covid-19 erkrankten Versicherten erneut mit einer durch Covid-19 verursachten Nachfolgewirkung arbeitsunfähig gemeldet. Aber die Schwere der Folgeerkrankungen anhand der Länge der Krankschreibungen deutet auf eine erhebliche Folgewirkung hin, sagt Jens Baas, der Vorstandsvorsitzende der Techniker Krankenkasse.
Im Schnitt ist ein Erwerbstätiger bei der TK ungefähr so 15 Tage im Jahr krank, nur dass man mal ungefähr so eine Referenz dazu hat. Bei den Long-Covid-Erkrankten waren es 105 Tage. Also das ist schon ein großer Unterschied von 15 zu 105. Und wenn man dann reinschaut, wenn die Menschen vorher schwerer an Long-Covid erkrankt waren, dann sogar deutlich über ein halbes Jahr.
Und damit bekommt Long-Covid doch eine andere Dimension, weil dahinter insgesamt eine steigende Zahl an Ausfalltagen steht, auch wenn der Anteil der Versicherten insgesamt gering erscheint. Allerdings müsse man hier auch noch von einer hohen Dunkelziffer ausgehen, weil sich nicht alle mit Beschwerden auch wirklich krank melden würden. Dazu kommt, dass die Datenlage auch hier unzureichend ist, weil die Erfassung nicht systematisch erfolgt und die Meldefristen oftmals zu lang sind, um Entwicklungen schnell nachvollziehen zu können. Vor diesem Hintergrund sind auch Annahmen für die künftige Entwicklung kaum möglich, betont Baas.
Wenn wir wissen, dass zum Glück die Impfrate deutlich höher ist als in dem Zeitraum, den wir uns angeschaut haben, als wir uns diese Auswertung hier gemacht haben, wenn wir wissen, dass wir Mutationen haben, die im Moment zumindest in der akuten Erkrankungsphase vielleicht weniger schwere Erkrankungen auslösen, als das zum Zeitpunkt 2020 der Fall gewesen ist, aber nicht wissen, was es an Mutationen noch kommt, dann muss man ehrlicherweise sagen, wir brauchen ein engmaschigeres Monitoring.
In jedem Fall dürfe man Long-Covid nicht gering schätzen und die Betroffenen sollten den erneuten Gang zum Arzt nicht scheuen.
Volker Fintermar über den Report der Techniker Krankenkasse zu Long-Covid. In den Zeitungskommentaren der Wirtschaftspresse geht es heute um die Frage, ob eine Lohnpreisspirale droht. Dabei würde die Inflation von hohen Löhnen angetrieben. Hier kommt die Wirtschaftspresseschau.
Das Handelsblatt aus Düsseldorf fragt, wie lange geht diese Entwicklung noch weiter? Es ist richtig, die Tarifpartner und insbesondere die Gewerkschaften an ihre Verantwortung in dieser besonderen Situation zu erinnern. Ihr Augenmaß ist ähnlich wichtig wie das der Zentralbanken, damit sich die Inflation nicht wie ein Ölteppich langsam immer weiter über die Wirtschaft legt. Doch wie groß die tarifliche Zurückhaltung sein wird, ist fraglich. Richtig ist, viele Arbeitnehmer haben in der Krise hart gearbeitet und sich mit Gehaltsforderungen zurückgehalten. Es ist daher verständlich, dass es jetzt Nachholbedarf gibt. Für Unternehmen sind die steigenden Löhne infolge der hohen Inflation neben den explodierenden Energie- und Rohstoffpreisen hingegen eine weitere Hypothek in der aktuellen Krise. Die Bundesregierung will in der Gaskrise einen Schutzschirm für angeschlagene Energieunternehmen errichten. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt dazu: In der Finanzkrise wurde die Politik zu Recht kritisiert, weil Gewinne privatisiert und Verluste sozialisiert wurden. In der Gaskrise droht sich dieses Szenario in abgeschwächter Form zu wiederholen. Es ist zwar durchaus zu rechtfertigen, dass Endverbraucher einen Teil der Zeche zahlen. Es besteht aber die Gefahr, dass die Zeche zum einen viel größer ausfällt als notwendig und zum anderen Unternehmen wie Uniper mit einem blauen Auge davonkommen. Uniper, das bis vor kurzem Amerika kritischer gesehen hat als den zuverlässigen Partner Russland, wird zur Freude der Aktionäre höchstwahrscheinlich vom Steuerzahler aufgefangen. Der Kölner Stadtanzeiger findet die Idee gut, dass der Staat in den Energiemarkt eingreift. Während Deutschland und Europa bislang auf die Kraft des Marktes setzten, blieb auf der anderen Seite der Röhren- und Schifffahrtslinien, am Golf, in Russland, in Asien, der Staat am Ruder. Das ist die Lehre aus der aktuellen Krise. In einer immer unsicherer werdenden Welt gehört die Energieversorgung in staatliche oder zumindest streng regulierte private Hände. Sicherheit geht im Zweifel vor. Der nordbayerische Kurier aus Bayreuth kommentiert: Fällt Uniper um, könnten Stadtwerke und Regionalversorger folgen. Es geht um die Sicherheit der deutschen Energieversorgung insgesamt. So gesehen sind große Energieunternehmen die neuen Banken. Sie sind systemrelevant. Der Staat kann gar nicht anders, als sie notfalls mit Milliardensummen zu retten. Hilfen darf es aber nur gegen die Zusage geben, dass das Unternehmen die fossilen Energien hinter sich lässt und sich ganz der Energiewende verschreibt.
Das war die Wirtschaftspresseschau und Wirtschaft am Mittag geht damit zu Ende. Hier folgen die Nachrichten. Um 14.10 Uhr kommen dann die KollegInnen von Deutschland heute. Und ein Thema sind Reaktionen aus dem sächsischen Diepoldiswalde auf die Ankündigung einer Wohnungsgenossenschaft, Warmwasser zu drosseln. Mein Name ist Silke Hane. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tschüss.